Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. The
IMF has been founded.
Der IWF wurde vor über 60 Jahren gegründet. Da ist es nicht überraschend, dass man einiges tun muss, um ihn an die aktuellen Verhältnisse anzupassen.
Der IWF wurde lange Zeit richtiggehend verabscheut. Wenn gar nichts mehr ging, rief man diese ökonomischen Gangster ins Land und sie bestimmten dann, was passiert.
Lassen wir das die Märkte allein machen? Die Linken sagen, dass der Staat über der Macht der Wirtschaft steht, ihr Regeln aufzwingen kann. Das ist meine Arbeit und der Internationale Währungsfonds ist mittendrin.
Es ist völlig klar, dass die Schwellenländer dabei eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Länder wie Brasilien, China oder Indien. Ich glaube nicht, dass dieser Traum, den ich habe, von einer vernünftig geordneten Weltwirtschaft über Nacht zu realisieren sein wird. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.
These meetings are designed to create a foundation for lasting peace.
Eine Organisation für dauerhaften Frieden. Der Traum, der da eben zu hören war, ist ausgeträumt, zumindest was den IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn angeht, den wir gerade gehört haben. Dominik Strauss-Kahn träumt derzeit im Gefängnis wahrscheinlich von ganz anderen Dingen. Es war mitten in der schlimmsten Krise, als der Internationale Währungsfonds gegründet wurde, am Ende des Zweiten Weltkriegs, der das gesamte Machtgefüge der Welt verändert hatte und die gesamte Weltwirtschaft. Die sollte nun neu geordnet und vor allem stabilisiert werden. Ein Neuanfang sollte möglich werden und dieser Neuanfang sollte Stabilität bringen, kontrollierte Stabilität kontrollieren und stützen sollte der IWF die Weltwirtschaft. Er sollte rechtzeitig vor Krisen warnen und natürlich auch die Macht der Sieger festigen. Das mit dem Warnen hat nicht geklappt, das mit der Macht schon. Die Affäre Strauss-Kahn bringt nun diese Welt ins Wanken. Zumindest aus Sicht der alten Mächte Europa und USA. Der noch Chef des Internationalen Währungsfonds sitzt auf der Gefängnisinsel Rikers in New York und wartet auf den nächsten Termin beim Haftrichter. Und in Europa wird hinter verschlossenen Türen über seine Nachfolge verhandelt. Wieso in Europa? Weil es noch so ist, dass die USA den Chef der Weltbank stellen, deren Aufgabe die Entwicklung der armen Länder ist oder wäre, und die Europäer stellen den Chef des IWF noch. Aber damit wird demnächst Schluss sein. Sowohl mit der Macht als auch mit der ideologischen Vorherrschaft, die zur Machtausübung gehört. Beim nächsten Mal werden die sogenannten Schwellenländer die Schwelle überschreiten. Schwellenangst, der IWF und das Ende der alten Welt, so haben wir deshalb den Tag in HR2 Kultur überschrieben. Aber noch ist es nicht so weit. Deshalb schauen wir jetzt noch einmal auf das Machtzentrum in Washington, auf den Internationalen Währungsfonds und die innere Machtverteilung dieser Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Claudia Sauter.
Dokumentationen über den IWF greifen fast immer zu dramatischen Mitteln. So untermalt der Journalist John Pilger seine Botschaft mit Richard Wagners Walküre. Wenn es um den IWF geht, muss eben das ganz große Kaliber, der ganz bedeutungsschwere Text her. Wer sind die Herren der Welt? Ein Empire größer als das ehemalige britische Weltreich, der Internationale Währungsfonds.
Who are the new rulers of the world? Their empire today is greater than the British Empire ever was. This is the center of this new empire, all within a square mile in Washington. Down the road from the White House and the US Treasury is the World Bank and the International Monetary Fund.
Keine andere Finanzinstitution provoziert so viel Gefühlswallungen wie der IWF. Kühle Distanz ist selten, denn der IWF ist ein Instrument der Macht. Schon sein Sitz postuliert diesen Anspruch. Der Internationale Währungsfonds residiert in Washington, fast in Sichtweite des Weißen Hauses. Die Wahl des Ortes ist alles andere als Zufall. Im Weißen Haus regiert nämlich der Mann, der auch im Internationalen Währungsfonds Vetorecht hat. Was der amerikanische Präsident oder sein Finanzminister wollen, können sie im IWF ebenfalls durchsetzen, selbst wenn der Chef dort ein Europäer ist. Im Gouverneursrat verfügen die USA über 17% der Stimmen. Das kleine Pazifikinselreich Tuvalu hält dagegen nur 0,01% Stimmrecht. Die USA alimentieren den IWF mit 56 Milliarden Dollar, Tuvalu nur mit 2,7 Millionen. So klar ist im Internationalen Währungsfonds mit seinen 187 Mitgliedsländern die Macht verteilt. War sie jedenfalls bisher. Aber die Architektur der Macht ändert sich gerade. Die neuen Architekten heißen BRIC, Abkürzung für die Länder Brasilien, Russland, Indien und China. BRIC steht für prosperierende Volkswirtschaften und schnelles Wirtschaftswachstum. BRIC steht für neue, machtvolle Spieler auf der Bühne der Welt. BRIC steht für den Aufstieg der anderen. Und für den Anspruch, bald sitzen wir auf dem Chefsessel im Internationalen Währungsfonds. Bisher bekam diesen Posten gewohnheitsmäßig ein Europäer, zuletzt der Franzose Dominique Strauss-Kahn. Eine Personalie, auf die man in Paris besonders stolz war, denn ein IWF-Chef vertritt ja auch die Grande Nation auf der Weltbühne, ist oft in den Nachrichten und sorgt außerdem mit Krediten dafür, dass arme Entwicklungsländer wenigstens nicht weiter abstürzen. Dominique Strauss-Kahn konnte selbstverständlich nicht ohne das Plazett der USA gewählt werden. So war bisher die Führungsriege ein geschlossener Zirkel. Aber das wird sich ändern. Die USA verlieren ihren Einfluss, gegen die BRIC-Staaten läuft in Zukunft nichts mehr. Erstaunlicherweise prophezeit das nicht einer der notorischen Kritiker des IWF, sondern Jim O'Neill von der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs.
The US is certainly not going to be anywhere near as dominant in the next coming decade and the BRIC countries are all critical to the future of the world.
Diese Einschätzung des Volkswirtes von Goldman Sachs ist unter amerikanischen und europäischen Finanzexperten längst unumstritten. Umso wichtiger ist es ihnen, noch einmal einen aus ihren Reihen an die Spitze des IWF zu hieven. Es könnte ja das letzte Mal sein. Für Paris wäre Wirtschaftsministerin Christine Lagarde ein Joker, für Brasilien der Wirtschaftswissenschaftler Arminio Fraga. Viele Namen werden jetzt in der Gerüchteküche gehandelt. Es geht um Macht, viel Macht. Der IWF verleiht ja nicht nur Geld, derzeit besonders viel an Griechenland. Er entscheidet ja auch darüber, wie lange Alexis Tsipras arbeiten muss, ehe er in Rente gehen darf. Von einem indischen IWF-Chef hätten hochverschuldete europäische Staaten womöglich weniger Gnade zu erwarten als von einer Französin.
Was aber die Französin oder der Franzose bei dem neuen Machtkürzel BRIC denkt, das hat uns Claudia Sauter jetzt dann doch vornehm verschwiegen. BRIC steht für Bricolage, zu Deutsch so etwas wie Gefrickel, Gebastel, Heimwerkerei. Wobei der allmächtige IWF ist auch bisher schon nicht ganz frei von Bricolage gewesen. Er ist genau wie alle anderen mit fest verschlossenen Augen und Ohren in die Finanzkrise gestolpert und er hat immer weiter die alten gescheiterten Rezepte auf immer neue kriselnde Staaten angewendet. Stefan Wolf aus dem ARD-Börsenstudio des Hessischen Rundfunks in Frankfurt, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wie ist der IWF bisher an die Krisen herangegangen? Er sieht sich ja gerne als Finanzfeuerwehr und wird auch in den Medien gerne so dargestellt. Mit welchen Löschmitteln kommt er?
Ja, immer mit den gleichen Löschmitteln und Rezepten. Man gibt Geld und stellt dann sehr harte Auflagen. Das sind immer Steuererhöhungen, das sind Lohnsenkungen im öffentlichen Sektor, aber auch im privaten Sektor fordert man die. Und es sind Privatisierungen. Das heißt also, der Staat soll an seine Kassen rangehen, an sein Tafelsilber rangehen und dieses, wenn möglich, verscherbeln. Das sind so die großen Instrumente, die man anwendet, um dann einen Staat wieder auf Kurs zu bringen.
Schauen wir doch mal, was dann passiert, wenn man das anwendet. Schauen wir mal auf ein paar Krisen, vielleicht zwei. Beispiel Mexiko, da gab es die sogenannte Tequila-Krise Mitte der 90er Jahre. Da kam der IWF. Was hat er gemacht? Das, was Sie eben gesagt haben.
Genau, das. Er hat sich mit der Weltbank zusammengetan. Es gab einen Kredit in Höhe von fast 48 Milliarden US-Dollar für Mexiko. Mexiko war in eine Währungskrise geschlittert. Binnen weniger Tage hatte die Währung um die Hälfte verloren. Also das waren wirklich dramatische Verhältnisse hier. Aber diese 48 Milliarden Dollar wurden ausschließlich dafür verwandt, um vor allen Dingen den Zusammenbruch der Großbanken und der großen Investmentfonds zu verhindern. An den eigentlichen Problemen in der Gesellschaft, auch was die gesellschaftliche Verteilung anbelangt von Wohlstand, daran hat man natürlich nichts geändert.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was ist dann daraus geworden?
Nun, Mexiko steckt nicht mehr in einer Wirtschaftskrise in dem Sinne. Man leidet ja eher unter der Macht der Drogenkartelle dort im Moment. Aber natürlich hat sich für das mexikanische Wirtschaftsleben eigentlich wenig geändert. Wie gesagt, die Großbanken wurden gerettet, das Finanzwesen wurde gerettet. Und das kommt natürlich, hier setzt dann die Kritik an, das kommt natürlich vor allen Dingen denjenigen zu Pass, die selber dort investiert haben.
Die nächste Krise war dann zwei, drei Jahre später, die Asienkrise Ende der 90er Jahre. Wieder wurde der IWF gerufen. Was hat er gemacht?
In der Tat, die Asienkrise stellt schon noch mal so einen tiefen Einschnitt auch für den Internationalen Währungsfonds dar. Denn nach der Asienkrise hatte man beim IWF dann selbst eine Legitimationskrise. Auch hier ist die Krise quasi über eine Währungskrise entstanden. Es gab sehr viele Kredite an asiatische Staaten, aber auch sehr viele Klagen. Denn es hieß, dass sehr viele Staatsunternehmen zum Schnäppchenpreis an ausländische Investoren gegangen sind. Das wirkte sich dann eher krisenverschärfend aus, weil sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen ist. Ebenso wenig konnte man verhindern, dass zum Beispiel in Thailand die Zinsen auf bis zu 20% angestiegen sind. Das ist natürlich auch kontraproduktiv für Investitionen, aber auch für den privaten Verbrauch. Letztendlich ist es so, dass hier doch mit sehr viel Geld sehr wenig erreicht wurde.
Also das waren wieder die gleichen Konzepte. Führte das dann auch wieder zu einer sozialen Schieflage?
Es führte zu einer sozialen Schieflage, wobei man sagen muss, dass die sogenannten Tigerstaaten, die man ja vorher hochgelobt hat, dass die dann doch relativ schnell wieder auf die Beine gefunden haben. Aber ich hatte eben von einer Legitimationskrise für den IWF gesprochen und das hat sich dadurch verstärkt und dadurch ausgezeichnet, dass immer mehr dieser Schwellenländer, die unterstützt worden sind mit Geldern vom Internationalen Währungsfonds, dass die alles dran gesetzt haben, nicht um ihre Krisen zu lösen, sondern um so schnell wie möglich die Kredite an den Währungsfonds und an die Weltbank wieder zurückzuzahlen, um einfach dieses Diktat wieder loszuwerden. Und das hat dann den IWF selber doch in eine Krise gestürzt.
Sie haben das Rezept schon oder die Rezeptur genannt, Steuererhöhungen, Abbau von Sozialleistungen, Privatisierung. Und wenn das immer dasselbe ist, was der IWF macht, er macht es zurzeit auch in Griechenland schon wieder so, oder?
Er macht es in Griechenland und man hat auch schon die direkten Folgen, ironisch gesagt, mit einer gewissen Überraschung zur Kenntnis genommen, denn es ist völlig klar, wenn, wie es momentan in Griechenland passiert, aufgrund der Sparmaßnahmen die Wirtschaftsleistung sinkt, dann steigt natürlich schon rein mathematisch gesehen die Quote der Verschuldung wieder, auch selbst wenn die gleich bleibt. Das heißt also, man hat dieses gleiche Problem und obwohl Griechenland ja im ersten Quartal mit einem Wachstum überrascht hat, die Wirtschaft ist ja um 0,8% gewachsen, sind es doch die Sparmaßnahmen, die Investitionen stoppen, die sie zurückhalten und die sich dann eigentlich sogar als Krisenverstärker gerieren.
Ist das eigentlich so eine Art finanzideologische Kolonialpolitik, was der IWF da macht?
Das wird dem IWF vorgeworfen, solange es den IWF gibt. Schon in Zeiten des Kalten Krieges hat man gesagt, vor allen Dingen die Gegner der Sowjetunion würden finanziell unterstützt, um eben den ideologischen Gegner, die Sowjetunion, den Ostblock zu schwächen. Man kann natürlich sagen, dass diese kapitalistischen Rezepte, die man hier überstülpt, rasante Sparsamkeit, eine Wachstumsbremse, die da getreten wird, dass die natürlich nicht für alle Volkswirtschaften geeignet ist.
Stefan Wolf aus dem ARD-Börsenstudio des Hessischen Rundfunks. Vielen Dank.
Gerne.
Apropos Kolonialpolitik. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es handfeste, unverschleierte, echte Kolonialpolitik, auch auf Deutsch, verbunden zum Beispiel mit dem Namen Karl Peters. Der war der Begründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika auf dem Gebiet der heutigen Länder Tansania, Burundi und Ruanda. Deutsch-Ostafrika war Privatbesitz der deutschen ostafrikanischen Gesellschaft, geleitet von dem stark rassistisch geprägten Karl Peters. Der offenbarte 1886 in der Zeitung Kolonialpolitische Korrespondenz, wes Geisteskind er war.
Der Kampf ums Dasein wird auf ewig Sieger und Besiegte haben. Er wird mit der Schmälerung des Nähr- und Ellbogenraumes für die Individuen stets heftiger werden. Diesen Kampf durch einen allgemeinen Friedensschluss zu beseitigen, ist ein frommer Wunsch, dem es in der Geschichte wie im Wesen der Menschheit an jeder Voraussetzung fehlt. Was wir dagegen im Folgenden nachweisen möchten, ist die Möglichkeit, in diesem Kampf auf geraume Zeit für eine Nation das Übergewicht zu erringen und aufgrund dieses Übergewichts dieser Nation breitere Lebensbedingungen, reichere Entwicklung und damit eine höhere Stufe geistiger und materieller Kultur zu sichern als den übrigen. Die Kolonialpolitik will nichts anderes als die Kraftsteigerung und Lebensbereicherung der stärkeren, besseren Rasse auf Kosten der schwächeren, geringeren, die Ausbeutung der nutzlos aufgespeicherten Reichtümer dieser im Dienste des Kulturfortschrittes jener. Es ist ein Irrtum, der gerade dem Deutschen naheliegt und der deshalb umso unzweideutiger zurückgewiesen werden muss, wenn man meint, die Kolonialpolitik bezwecke allein die moralische und materielle Hebung fremder Volksstämme. Sie soll weitblickend genug sein, um sich diese Aufgabe als ein hervorragendes Mittel zum Zweck zu stellen. Dieser ist und bleibt aber schließlich die rücksichtslose und entschlossene Bereicherung des eigenen Volkes auf anderer schwächerer Völker Unkosten.
Schwellenangst, der IWF und das Ende der alten Welt. Der Tag in HR2 Kultur. Dominik Strauss-Kahn, der womöglich etwas zu sehr testosterongesteuerter ehemalige Hoffnungsträger der französischen Sozialisten, hat nicht alles falsch gemacht, bevor er den entscheidenden Fehler dann in einem New Yorker Hotel gemacht haben soll. Zuvor hatte der Chef des Internationalen Währungsfonds immerhin gesehen, dass sein IWF versagt hatte. Und das bei einer zentralen Aufgabe. Und das hat er dann auch noch wissenschaftlich untersuchen und schriftlich festhalten lassen. Aus Washington, Julia Hummelsieb.
Es ist die ureigene Aufgabe des Internationalen Währungsfonds, Alarm zu schlagen, wenn es auf den weltweiten Finanzmärkten kriselt. Wirklich funktioniert hat das oft nicht, etwa als es zu Turbulenzen auf dem asiatischen Finanzmarkt in den 90er Jahren kam. Und vor der jüngsten Finanzkrise soll der IWF auf ganzer Linie versagt haben, heißt es in einem unabhängigen Gutachten.
The IMF provided few clear warnings about the risks and vulnerabilities associated with the impending crisis before its outbreak.
Der IWF habe so gut wie nicht vor der bevorstehenden Krise gewarnt, so das Fazit von Moïse Schwartz, dem Leiter des Gutachtens des unabhängigen Expertengremiums IEO. Das Gutachten hatte der IWF selbst in Auftrag gegeben, als Vergangenheitsbewältigung. Anfang des Jahres wurde das vernichtende Ergebnis veröffentlicht. Nach Ansicht der Gutachter haben die Mitarbeiter des IWF die Risiken des boomenden Häusermarktes, vor allem in den USA, und der riskanten Kreditvergabe US-amerikanischer und europäischer Geldinstitute heruntergespielt.
The risk associated with housing booms and financial innovation were downplayed, as was the need for stronger regulation to address these risks.
Der IWF habe es schlicht versäumt, strengere Regeln für den risikoreichen Wertpapierhandel zu fordern, so Schwartz. Das Vertrauen in den weltweiten Finanzmarkt sei schier unbegrenzt gewesen. Niemand habe an einen Zusammenbruch von Geldinstituten in den großen Industrienationen geglaubt. Bei zahlreichen Wirtschaftsexperten steht der IWF in seiner Rolle als Wächter des Finanzmarktes jedoch schon länger in der Kritik. Sie bemängeln seit Jahrzehnten das Fehlen verlässlicher Frühwarnsysteme für Finanzkrisen. Neben sachlichen Fehlern allerdings haben die Gutachter noch ein paar weitere faule Eier gefunden in der Organisation des IWF selbst.
The IMF's ability to identify the mounting risks was hindered by a number of factors, including a high degree of groupthink, intellectual capture.
Die Mitarbeiter des IWF seien der Gruppendynamik gefolgt, nach deren Meinung es keine Krise geben konnte. Es sei ein Arbeitsumfeld gewesen, in dem andere Ansichten nicht geduldet waren, so Schwartz. Er und seine Kollegen machen eine schwache interne Führung der Institution dafür verantwortlich.
Weak internal governance and an institutional culture that discourages contrarian views also played an important role.
Harsche Kritik, die noch IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn nicht in Frage gestellt hatte. Er sah sich in seiner persönlichen Einschätzung bestätigt und befand die Unfähigkeit, seiner Organisation vor der Krise zu warnen, für demütigend. Strauss-Kahn hat den IWF seit seinem Amtsantritt 2007 weitreichend reformiert, mit dem Ziel, die Organisation handlungsfähiger und wirkungsvoller zu machen. Und in den Jahren der Bewältigung der Finanzkrise hat die Arbeit des IWF an internationaler Anerkennung gewonnen. Nicht zuletzt als Europa, auf ausdrücklichen Wunsch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, zur Rettung der Eurozone um Unterstützung bat, mit Hilfe von Krediten an die kriselnden Staaten wie Griechenland, Irland und Portugal. Doch das Gutachten, das die Arbeit des IWF zwischen 2004 und 2007, also in den Jahren, die zur weltweiten Finanzkrise führten, untersucht hat, empfiehlt weitere strukturelle Eingriffe in die Organisation des IWF.
The IMF must clarify the roles and responsibilities of the executive board, management and senior staff and establish a clear accountability framework.
Die Rollen und Zuständigkeiten innerhalb der Führungsebenen des IWF müssten eindeutiger verteilt sein, so Gutachter Schwartz. Zudem müsse es in der Organisation für die Mitarbeiter möglich sein, Gefahren auf dem weltweiten Finanzmarkt frühzeitig zu erkennen und zu benennen, um sie zu vermeiden, bevor wahre Krisen entstünden.
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wir bleiben in Washington und schauen noch einmal genauer in die Gänge und Büros dieser Sonderorganisation IWF der Vereinten Nationen. Dabei hilft uns Ralf Siener. Guten Tag, Herr Siener.
Hallo, Herr Sweden.
Wie sieht er eigentlich aus, dieser internationale Währungsfonds? Wie ist der Fonds sozusagen Stein geworden in Washington, in einem hochherrschaftlichen Gebäude?
Nee, relativ schmucklos, muss man sagen. Zwar an erstklassiger Adresse, Pennsylvania Avenue, also nicht weit vom Weißen Haus entfernt, von Obama, aber im Grunde genommen mit dem Charme zweier großer Finanzämter. Es sind nämlich zwei Gebäude, HQ 1 und TU, Headquarter 1 und 2. Und das ältere Gebäude hat den Charme der 70er Jahre, das neuere der modernen Zeit. Es ist 2005 gebaut worden, 150 Millionen Dollar teuer, aber die merkt man ihm nicht an. Man gibt sich betont bescheiden nach außen, man ahnt ja schon das Urteil, dass die Welt gefällt hat. Aha, da sitzen die bösen Kapitalisten, deswegen versteckt man das ganz geschickt. Die Weltbank nebenan, die für die Armen zuständig ist, die trumpft richtig auf. Da gibt es Besucherführungen, Besucher sagen immer, Mensch, das ist aber ganz schön mondän hier, wie im Luxushotel. Der Internationale Währungsfonds gibt sich betont asketisch. Viele Fahrradständer, man will zeigen, dass man grün ist. Es gibt Jobtickets für die Mitarbeiter, damit sie viel mit Bus und Metro fahren. Und den Luxus, den hat man ganz geschickt versteckt, und zwar in den Nachbarstaat Maryland. Da unterhält der Internationale Währungsfonds einen Freizeitclub, den Bretton Woods Erholungsclub, also Bretton Woods, eben der Ort, an dem das ganze Unternehmen gegründet wurde. Und da wird Golf gespielt im feinsten Outfit, und da geht's dann richtig zur Sache.
Also Bretton Woods hat man sozusagen gleich aufgekauft. Also es ist ja nicht in Bretton Woods, oder es heißt so. Ja.
Es heißt so, genau. Also man hat sozusagen das alte Areal sich gesichert, ein Riesen, im Grunde genommen wie so ein eigener Kurort. Und da gibt es sogar eine Boule-Anlage für die französischsprachigen IWF-Mitarbeiter.
Und was geschieht nun innerhalb der Gebäude? Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht im Erholungsclub, sondern was geschieht innerhalb der Gebäude? Was die eben schon zitierte Studie über die Innereien des IWF noch gesagt hat, neben der Darstellung des Versagens nach außen, eben war es sehr freundlich umschrieben, mit Gruppendynamik, dass da so eine Art Korpsgeist herrscht, dass alle immer ins gleiche Horn blasen. Wie ist das gemeint? Ja. Und wie kommt es dazu?
Es kommt, glaube ich, dazu, dass sich der Internationale Währungsfonds als eine große behütende Anstalt versteht, die sozusagen den Lobgesang der Deregulierung singt, des Gastgeberlandes USA, jedenfalls der hier lange geherrscht hat. Und man sagt sich, wir sorgen für unsere Mitarbeiter, aber wir verlangen auch von daher keine Zickereien und keine langen Diskussionen. Das ist ein Problem, denn eigentlich hat der IWF hochintelligente Leute, aber es schwimmen alle in die gleiche Richtung. Niemand hat gewarnt vor dem Finanzdesaster in den USA, vor der eigenen Haustür, obwohl es ja wirklich buchstäblich mit Händen zu greifen war. Niemand hat vor Irland gewarnt, niemand vor Island, und im Moment warnt auch eigentlich niemand vor Großbritannien. Alle sagen immer Griechenland, Portugal, Spanien, alles ganz schlimm, aber längst hat Großbritannien ebenfalls riesige Probleme, kein Wachstum oder jedenfalls kaum Wachstum, hohe Inflation, hohes Defizit, wieder schweigt der Internationale Weltwährungsfonds, man hat wenig gelernt. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, man verdient einfach richtig gut da. Die Gehälter sind doch beachtlich, an der Spitze $35.000 netto für den Chef des Ganzen, das liegt über dem Niveau des amerikanischen Präsidenten. Ganz interessant ist auch, die Gehälter werden netto ausgezahlt.
Im Monat keine Steuern. $35.000.
Im Monat? Ja. 35.000 netto im Monat, genau. Und die Gehälter, wie gesagt, netto ausgezahlt. Die Pensionsansprüche auch, sagen wir mal, wenn man dann zurückgeht in sein Heimatland nach Österreich, kriegt man auch netto auf die Hand. Und da sagen sich viele, also bei dieser Rundumversorgung, da wollen wir mal keine Schwierigkeiten bereiten.
Also, weil man bei uns auch in der Regierung mit netto und brutto manche Probleme hat, frage ich nochmal nach. Sie meinen, die zahlen einfach keine Steuern?
Die zahlen keine Steuern. Net of Tax heißt das Ganze. Das ist auch in den Bewerbungsunterlagen. Wenn man sich das anguckt beim Internationalen Währungsfonds, wird das hervorgehoben. Freunde, wenn ihr zu uns kommt, macht euch finanziell keine Sorgen. Ihr braucht keine Steuern zu zahlen. Und wenn ihr aus schwierigen Ländern kommt, die das nicht akzeptieren, dann kompensieren wir das Ganze. Dann gibt es sogenannte Allowances. Also dieses Netto bar auf die Hand, das ist ja erstmal was. Und die Gehälter sind auch keine schlechten. Man hat sich gesagt, wir müssen konkurrieren können mit anderen Organisationen, mit der freien Wirtschaft. Wir wollen gute Leute haben, von daher wird gut gezahlt. Und das ist so, schafft ein Klima, dass man sagt, Mensch, wir sind im Grunde genommen froh, dass wir hier sind. Lasst uns mit dem Strom schwimmen und bloß keine unnötigen Diskussionen vom Zaun brechen.
Und deshalb gibt es keinen Querschläger, niemand, der mal laut nachdenkt und sagt, hallo, da kommt ein Problem auf uns zu, um das wir uns kümmern müssten. Okay, das habe ich verstanden. Aber es kann doch nicht sein, dass in den Gängen einer Organisation, die auch gegründet wurde, um zu kontrollieren und zu warnen, die Stimmung herrscht, es kann nichts passieren, weil nicht sein darf, was nicht sein kann. Oder nicht sein kann, was nicht sein darf.
Ja, das ist in der Tat erstaunlich. Bei einer so großen Behörde von 1500 Leuten würde man vermuten, dass doch wenigstens einer mal oder ein oder zwei den Mut hätten. Aber es ist extrem schwierig. Und selbst unter Strauss-Kahn, der ja nun als der große Erneuerer angetreten ist, im Grunde genommen, was er gemacht hat, wenn es ihm selber zum Beispiel an Kragen ging. Er hat genau diese Einschüchterungspolitik verfolgt. Als er eine Affäre hatte mit einer Mitarbeiterin, hat er im Grunde genommen seine Darstellungen an die Washingtoner Presse lanciert. Die Mitarbeiterin, die auch selber einiges zu Protokoll gegeben hatte über ihn, die wurde sozusagen mundtot gemacht. Also im Grunde genommen auch unter Strauss-Kahn, der immer so als der große Reformator auftrat, wenn es zur Sache ging, dann herrschte die alte IWF-Chorgeistpraxis.
Hat jetzt in New York mit dem Zimmermädchen eines Hotels dann offenbar nicht geklappt. Ralf Siener in Washington, recht herzlichen Dank. Schwellenangst, der IWF und das Ende der alten Welt, der Tag in HR2 Kultur. Noch eine kleine Erinnerung an die ganz alte Welt gefällig, wieder von Karl Peters, dem deutschen Kolonialisten, der hier beschreibt, wie er Besitz ergriff damals von den Ländereien im heutigen Tansania.
Nahten wir uns einem Gral, wo ein Kontrakt zu machen war, so pflegte ich mit dem Dolmetscher und denjenigen von meinen Leuten zusammen zu marschieren, welche irgendetwas von dem betreffenden Herrscher, seinem Charakter, seinen Schicksalen, seinem Besitzstand mitteilen konnten. Wir hielten uns dichter zusammen als an anderen Tagen und der Einzug in den Gral geschah mit einer Art von Pomp. Waren Araber in der Nähe, von denen wir Gegenintrigen erwarteten, so ließ ich unsere Leute auf gut Glück ihre Büchsen abfeuern, um die Kanaillen einzuschüchtern. Ich selbst hatte mir, um den Sultan ebenbürtiger zu erscheinen, eine Reihe von Fahnen mitgenommen, die ich aufziehen ließ, wo dies am Platz schien. Außerdem waren Gerüchte von meiner Macht und meinem Einfluss in Umlauf gesetzt und schließlich hatte ich mir meine Haare glatt herunterscheren lassen und sah nun aus, da ich auch meinen Bart anders trug, wie ein alter, ehrwürdiger Mann. Zogen wir in den Kral ein, so begaben Jülke und ich uns zu seiner Hoheit und fragten, was uns nie geschah, ob er gestatte, dass auch wir unser Lager aufschlügen. Wir taten dann einen Trunk guten Grocks und brachten seine Hoheit von vornherein in die vergnüglichste Stimmung. Alsbald begannen dann auch die diplomatischen Verhandlungen und aufgrund derselben wurde der Kontrakt abgeschlossen. War dies geschehen, so wurden die Fahnen, wenn's ging, auf einer der Umgegend beherrschenden Höhe gehisst, der Vertrag im deutschen Text von Dr. Jülke verlesen, ich hielt eine kurze Ansprache, wodurch ich die Besitzergreifung als solche vornahm, die mit einem Hoch auf seine Majestät, den deutschen Kaiser, endete, und drei Salven, von uns und den Dienern abgegeben, demonstrierten den schwarzen Ad Oculus, was sie im Fall einer Kontraktbrüchigkeit zu erwarten hätten. In das Hoch auf den Kaiser stimmten die Neger kreischend und springend mit ein. Bei den Salven wichen sie scheu zurück.
Kolonialpolitik im 19. Jahrhundert. Heute gibt's dafür den IWF, sagen dessen Kritiker. Und wir haben unseren Tag heute in HR2 Kultur überschrieben. Schwellenangst, der IWF und das Ende der alten Welt. Derzeit befindet sich eine Delegation des Internationalen Währungsfonds nicht in fernen Ländern bei kolonialen Finanzarbeiten. Derzeit wird im alten Stammland Europa mit den alten Rezepten hantiert. In Griechenland, Vanessa Rennert.
Wer sich den IWF ins Land holt, hat nicht viel zu lachen. Seit die Griechen Geld aus Washington bekommen, wird in dem Land fast täglich gestreikt und protestiert. Griechenland soll allein in den ersten beiden Jahren 25 Milliarden Euro einsparen. Die verordneten Kürzungen betreffen fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Weniger Geld für Staatsdiener und Rentner, höhere Mehrwertsteuer, Arbeitsmarktreform. Zuletzt wurde immer wieder Druck gemacht, dass die Südeuropäer Staatsbeteiligungen verkaufen sollen. Harte Auflagen. Zu harte Auflagen etwa?
Das ist eine Dauerkritik, die immer an dem IWF vorgenommen wird, auch in der Vergangenheit bei Schwellenländern. Also die Sparmaßnahmen sind notwendig. Also dass der Staatssektor in Griechenland maßlos überdimensioniert ist und dass das Land jetzt erstmal eine wirtschaftliche Schwäche und auch eine Rezession hat, das ist der Preis der Anpassung,
sagt Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen-Helaba. Der IWF sei bei seinen Anforderungen genauso streng wie die Europäische Union, die ebenfalls Milliarden zur Rettung beisteuert. Zu den harten Auflagen kommen die strengen Kontrollen. Der IWF zahlt seinen Kredit nur in Tranchen aus. Alle 3 Monate reisen Fachleute in das Gläubigerland und überprüfen, wie der Schuldenabbau vorangeht. Der moralische Ruf der IWF-Experten ist nicht der beste. Es heißt, sie verhielten sich bei ihren Besuchen elitär und von oben herab. Das wird böse enden, so die Reaktion der argentinischen Präsidentin Cristina Kirchner, als die Kunde von den Hilfen für Griechenland um die Welt ging. Ihr Land hat in der Krise 2001 bittere Erfahrungen gemacht mit dem IWF. Die harten Sparmaßnahmen führten in Argentinien zur sozialen Explosion. Bei Unruhen kamen sogar Menschen ums Leben. Trotzdem sehen Ökonomen zum Weg des IWF keine Alternative. Professor Helmut Siegmann, der Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability an der Uni Frankfurt, sagt, am Schuldenabbau komme kein Land vorbei.
Vor allen Dingen geht es darum, eine mittelfristige Konsolidierung herbeizuführen und eine mittelfristige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Staaten herbeizuführen. Es gibt positive Beispiele, wo das gelungen ist. Als Beispiel könnte man Lettland nennen. Man muss sich überlegen, was führt zu einer erhöhten Staatsverschuldung und wie kann eine dauerhafte Konsolidierung bewirkt werden.
Dabei gibt es im Währungsfonds durchaus unterschiedliche Ansichten, wie Schuldenstaaten ihre Probleme am besten in den Griff bekommen. Mitgliedsland Deutschland gilt als größter Befürworter harter Sparauflagen. Frankreich und Großbritannien würden hin und wieder lieber moderater vorgehen. Warum nicht auch mal Kredite ohne große Auflagen vergeben? Entsprechende Pläne hatte der ehemalige Chef Dominique Strauss-Kahn einmal geäußert. Die Mitgliedsländer zahlen ja auch Beiträge. Der Fonds wäre dann eine Art Versicherung gegen Staatspleiten. Chefvolkswirtin Traut sagt, der IWF habe sich in den letzten Jahren bereits enorm gewandelt. Gegenüber Griechenland sei das Vorgehen viel moderater, vor allem was die Dauer und die Höhe des Kreditprogramms angeht.
Dass man den Zeitplan gestreckt hat und das Volumen auch relativ hoch gemacht hat. Früher waren die Auflagen viel, viel restriktiver als das, was jetzt der Fall bei Griechenland ist.
Vanessa Rennert ist ihrer Zeit ein wenig voraus. Sie hat eben Dominique Strauss-Kahn schon zurücktreten lassen. Das hat er noch nicht gemacht. Aber das Fazit ihres Beitrags war, der IWF ist ein harter Hund, aber lernfähig und er macht im Prinzip alles richtig. Unsere Bundeskanzlerin hat für solche Situationen ein Lieblingswort, alternativlos. Professor Roland Faubel, Ökonom an der Universität Mannheim mit Schwerpunkt internationale Währungspolitik und politische Ökonomie. Guten Tag.
Guten Tag.
Dass der IWF vieles falsch gemacht hat, das hat schon sein Noch-Chef Strauss-Kahn per Gutachten feststellen lassen. Aber hat er denn auch etwas richtig gemacht aus Ihrer Sicht? Macht er gerade in Griechenland alles richtig?
Also den Fall Griechenland kann ich nicht so gut beurteilen. Ich habe mich also mehr beschäftigt mit der IWF-Politik in der Vergangenheit. Und da ist eine Menge schiefgelaufen. Also zunächst einmal werden ja diese IWF-Kredite sehr billig vergeben. Die Zinsen sind subventioniert. Die Schuldnerstaaten können sich verschulden zu Zinsen, die sehr viel niedriger sind, als was sie am Markt bezahlen müssten. Das hat zur Folge, dass Fehlanreize entstehen. Viele dieser Krisen, in denen der IWF dann einspringt, sind im Grunde selbst verschuldet. Und diese Zinssubventionen müssen natürlich aufgebracht werden von den Gläubigerländern, darunter Deutschland. Das äußert sich dann so, dass der Zentralbankgewinn geringer ist. Der Zentralbankgewinn fließt in den Staatshaushalt. Und wenn er dann geringer ist, müssen eben die Steuern entsprechend höher oder die Staatsausgaben niedriger sein. Es ist in empirischen Untersuchungen festgestellt worden, dass tatsächlich die Solidität der Geldpolitik und auch der Finanzpolitik in vielen dieser Entwicklungsländer und auch Schwellenländer davon abhängt, wie weit sie ihr Kreditpotenzial beim IWF schon ausgeschöpft haben. Das heißt, wenn die beim IWF an die Grenze ihres Kreditpotenzials kommen, dann erst fangen sie an, eine solide Geldpolitik und Finanzpolitik in Angriff zu nehmen.
Das heißt, der IWF macht das Gegenteil von dem, was er immer sagt. Er fördert die Verschwendung.
Ja, genau das ist der Fall. Er fördert geradezu die Krise. Mhm. Und
das würde bedeuten, wenn er in einer Krise interveniert, dann würde er sie auch verstärken.
Ja, die Auflagen müssten ganz anders konstruiert sein. Die Auflagen müssten im Voraus gewissermaßen in Form von Regeln allgemein festgelegt werden, in dem Sinne, dass ein Land, das eine zu hohe Inflationsrate hat oder ein zu hohes Haushaltsdefizit hat, überhaupt gar keine Kredite bekommen kann. Die Kredite müssten eigentlich zu einem Strafzins vergeben werden. Also wenn ein Land jetzt am Markt keinen Kredit mehr bekommt, das kann ja vorkommen, war allerdings bisher weder für Griechenland noch Irland noch Portugal der Fall, die haben immer noch Geld bekommen, dann müsste der IWF als Kreditgeber der letzten Instanz, wie es da so schön heißt, einen Aufschlag verlangen auf den letzten Marktzins. Tatsächlich bekommt aber zum Beispiel Griechenland, auch Portugal, den Kredit zu 5%, während jetzt Griechenland zum Beispiel am Markt 20% zahlen müsste. Mhm. Nicht daran können Sie diesen perversen Anreiz erkennen.
Gut, aber gleichzeitig sagt der IWF das, was er ja allen anderen Ländern auch sagt, ihr müsst privatisieren, ihr müsst die Steuern erhöhen, ihr müsst die Sozialleistungen kürzen.
Ja, das ist richtig. Also diese Auflagen sind zum Teil auch sehr vernünftig. Aber sie ändern nichts daran, dass der Marktzins immer noch sehr hoch ist und dass der IWF-Zins weit drunter liegt. Also diese Kredite sind subventioniert, auch nach Befolgung der Auflagen.
Wenn das so ist, wie Sie sagen, und der IWF also sozusagen die Krisen verstärkt, indem er den falschen Anreiz gibt, brauchen wir den überhaupt dann? Ich meine, er macht ja offenbar eine Politik, die uns immer tiefer oder die Länder auch immer tiefer in die Krisen steckt.
Ja, also ich würde mal sagen, vor der Finanzmarktkrise hätte ich Ihnen da total zugestimmt. Die Finanzmarktkrise hat aber gezeigt, dass die Marktteilnehmer durchaus mal in eine Panik geraten können und dass dann sowas wie der IWF da gar nicht so schlecht ist. Aber das Problem ist, dass Probleme der Haushaltsfinanzierung, wie wir sie in Griechenland und Portugal, auch Irland haben, eigentlich gar nicht Anlass für IWF-Kredite sein dürfen. Ja, der IWF, der darf Kredite vergeben, wenn ein Zahlungsbilanzproblem auftritt oder ein Land Devisenreserven verliert. Griechenland und Portugal haben auch keine Devisenreserven verloren, weil die ja gar nicht am Devisenmarkt intervenieren dürfen. Das darf ja nur die EZB. Und Zahlungsbilanzprobleme haben sie auch nicht wirklich. Sie haben Haushaltsprobleme.
Mhm. Das heißt, der IWF dürfte da gar nicht tätig sein?
Nein, das ist völlig illegal, was da geschieht.
Gut, also Sie sagen, man braucht ihn vielleicht für eine große Finanzkrise, die, wie wir gesehen haben, er selber ja auch nicht voraussehen kann.
Ja.
Und dann bräuchte man ihn als die allerletzte Schraube, an der man noch drehen kann, aber nicht für das, was er gerade macht.
Ja.
Professor Roland Faubel, Ökonom an der Universität Mannheim mit Schwerpunkt internationale Währungspolitik. Recht herzlichen Dank. Schwellenangst, der IWF und das Ende der alten Welt. Der Tag in HR2, Kultur. Hier kommt noch einmal der deutsche Kolonialist Karl Peters. Als es aus war mit den deutschen Kolonien und er 1918 seine Memoiren schrieb, dachte er darüber nach, warum bloß die Deutschen so unbeliebt waren bei den anderen Kolonialisten.
Die deutschen Proletarier strömten von Jahr zu Jahr ins Ausland und fielen teilweise gleich der ausländischen Armenpflege zur Last. Zum Teil machten sie der fremden Arbeit das, was sie unlauteren Wettbewerb nannten. Der deutsche Arbeiter unterbot sie und drängte sie aus Brot und Ställe. Oder der deutsche Handlungsbeflissene erschien und machte ebenfalls, was die westlichen Völker unlauteren Wettbewerb nannten. Er arbeitete oft ganz für umsonst, lauschte den Fremden ihre Geschäftsgeheimnisse ab und setzte dann neben ihnen ein Konkurrenzhaus auf. Darüber klagte man in Nordamerika, in Großbritannien und in Frankreich, sicherlich auch in anderen Ländern. Ganz ähnlich war es mit dem deutschen Warenvertrieb. Auch hier war sehr oft kein ehrlicher, sondern ein unlauterer Wettbewerb durch billiges Unterbieten der Preise und, wie sie klagten, durch verschmiste Kunstgriffe. Also nicht, weil wir uns eigene Kolonien anlegten und ausbauten, entstand ein allgemeiner Hass auf der Erde, sondern weil wir dies nicht taten und fremde Ansiedlungen für unsere kleinlichen Zwecke ausbeuten wollten.
Die Deutschen waren die Chinesen des 19. Jahrhunderts. Und nur richtiger Kolonialismus führt zu Ansehen und Frieden, Fazit des Rassisten und Kolonialisten Karl Peters 1918. 1944 bisschen später, wurden dann eine neue Weltwirtschaftsordnung aus der Taufe gehoben. Die Kolonien wurden nach und nach in die Unabhängigkeit entlassen oder kämpften sich frei und neue Formen der Weltmachtausübung mussten her. Die eine nannte sich Entwicklungspolitik, die andere Weltmarktpolitik. Die eine war Werkzeug für die sogenannte Dritte Welt, die andere für die sogenannten Schwellenländer. Damit ließ sich die ganze Welt recht einfach einordnen. In letzter Zeit ist diese Ordnung allerdings in Bewegung gekommen, wie schon gehört, deutlich geworden zuletzt durch den Einwurf Chinas gestern, die Schwellenländer bei der Besetzung der IWF-Spitze gefälligst demnächst zu berücksichtigen, vielleicht schon dieses Mal, wenn Strauss-Kahn gehen muss. Was aber sind nun eigentlich Schwellenländer? Pia Zimmermann.
Es gibt keine offiziellen Kriterien, die ein Entwicklungsland in den Status eines Schwellenlandes heben. Aber klar ist, dass Länder wie China, Indien und Südafrika oder Brasilien keine Entwicklungsländer mehr sind, obwohl sie noch immer in deren Gruppe erscheinen, zum Beispiel bei Gipfeltreffen der Vereinten Nationen. Eigentlich ist sich die internationale Gemeinschaft aber vollkommen darüber im Klaren. Sie weiß, dass diese Staaten längst auf dem Sprung sind und sie hat mittlerweile auch reagiert, und zwar mit der Gründung der G20. G20, das sind die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Mit 2/3 der Weltbevölkerung kommen sie auf 90% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes und bestreiten 80% des Welthandels. Klar gehören die guten alten G7 dazu: Frankreich, Großbritannien, USA, Italien, Kanada, Japan und auch Deutschland. Aber neben der alten Gruppe, die lange die Geschichte der Welt bestimmte, sitzen nun in der G20 auch China, Indien und Südafrika und außerdem Russland, Südkorea, Saudi-Arabien, Argentinien, Mexiko, Türkei und Indonesien. Aber glauben Sie nicht, dass damit die Sache geklärt wäre. Denn die Weltbank hat eine eigene Liste von Schwellenländern. Sie zählt 45 Staaten dazu und der Internationale Währungsfonds kategorisiert gleich 150 Staaten. Ob ein Land als Schwellenland bezeichnet wird oder nicht, scheint letztlich eine politische Entscheidung zu sein. Soweit so unklar. Aber einige klare Kriterien gibt es. Schwellenländer kann man daran erkennen, dass ihre Infrastruktur, ihr Pro-Kopf-Einkommen im Schnitt und ihr Wirtschaftswachstum einem Industrieland in nichts nachstehen. Ihre Wachstumsraten können gar überdurchschnittlich sein und die der OECD-Staaten überflügeln. Auch die Arbeitsproduktivität ist beispielsweise in China ebenso hoch wie die eines OECD-Landes, aber das Lohnniveau ist viel niedriger. Generell sind die sozialen und ökologischen Konzepte längst nicht so entwickelt wie die der Industrieländer. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft in Schwellenländern weit auseinander. Das führt zu sozialen Spannungen, die die Gesellschaften und die politischen Systeme massiv belasten. Nicht nur die Alphabetisierungsrate und das Gesundheitssystem lassen zu wünschen übrig, auch die Entwicklung der Zivilgesellschaft, also der Grundlage einer funktionierenden Demokratie, ist nicht weit gediehen. Wenn man auf Konferenzen der Vereinten Nationen unterwegs ist, geht man zwar mit den guten alten G77 der Gruppe der Entwicklungsländer um, weiß aber, dass in der G77 längst wirtschaftlich und dadurch politisch viel einflussreichere Staaten vertreten sind. China, Indien, Südafrika und Brasilien, das sind inzwischen die einflussreichsten Schwellenländer und sie beeinflussen die Verhandlungen wie etwa beim Klimagipfel entscheidend. Die G77 gibt es nur noch auf dem Papier. Und die Zweiteilung der Welt in Entwicklungs- und Industrieländer ist Schnee von gestern.
Schnee von gestern ist auch die Vorstellung, dass die führenden Industriekonzerne dieser Welt in Europa oder den USA angesiedelt sind. Längst sind auch die Unternehmen aus den sogenannten Schwellenländern Global Players. Ein Beispiel: der indische Konzern Tata.
I would like to announce today that the standard car will have a dealer price of 1 lakh only.
Ich möchte Ihnen heute verkünden, dass das Standardauto einen Preis von nur 100.000 Rupien haben wird. Mit diesen Worten schickte Firmenchef Ratan Tata im Frühjahr 2009 den neuen Winzling unter den Fahrzeugen auf die Straße, den Tata Nano. Winzig für das Auge und winzig auch im Preis. Keine 2.000 Euro kostet die Basisversion. Die Idee kam Ratan Tata, als er nicht untypisch auf Indiens Straßen, eine vierköpfige Familie auf einem Motorroller sah. Der Vater fährt den Roller, sein Sohn steht vor ihm. Seine Frau sitzt hinter ihm und hält ein Baby im Arm. Da habe ich mich gefragt, ob nicht eine sichere, bezahlbare, wettersichere Form der Fortbewegung für eine solche Familie denkbar wäre. 2 Jahre später ist der mit so hohen Erwartungen bedachte Tata Nano noch immer eine Seltenheit im indischen Straßenbild. Und das liegt sicher nicht daran, dass er mit bloßem Auge schwerer zu erkennen ist als andere Autos. Der Verkauf zieht zwar langsam an, läuft aber sicher nicht so, wie sich Tata das einst vorgestellt hatte. Trotzdem, dem Erfolg des Gesamtkonzerns schadet das kaum. Schließlich ist die Autosparte nur eine von nahezu 100. Jamshedpur ist die Stahlstadt Indiens und Wiege des mehr als 100 Jahre alten und mittlerweile auf dem Weltmarkt für Furore sorgenden Tata-Konzerns. Hier begann Tata Motors vor mehr als 50 Jahren mit Lastwagen. Heute ist Tata bei LKWs und Bussen Weltspitze. Ganz oben mitzuspielen ist der Konzern auch in anderen Bereichen gewöhnt und gehört, wie ein Manager einst betonte, sozusagen zur Firmentradition. Tata Steel ist Indiens größter Stahlproduzent und weltweit die Nummer 10. Tata Consultancy, Asiens größte Softwarefirma. Wir waren immer Pioniere. In der indischen Stahlindustrie vor 100 Jahren mit der ersten Luxushotelkette Indiens, Asiens größtem Softwarehaus. Wir haben uns an die Spitze bei Indiens Nutzfahrzeugen gesetzt und das erste einheimische Auto auf den Markt gebracht. Oder in den Worten unseres Vorsitzenden, sei Nummer 1 oder 2 oder geh raus aus dem Geschäft. Get out of the business. Handfeste Produkte wie LKWs und Stahl bilden immer noch den harten Kern des Tata-Geschäfts. Aber der Konzern ist mittlerweile so vielfältig wie kaum ein anderer. Von der Software bis zum Salz verkauft er so ziemlich alles. Nahezu 100 Firmen handeln mit Tee, Porzellan, Telefonanschlüssen, Satellitenschüsseln und Uhren. Stolz ist man bei Tata auf die Sozialleistungen für seine Mitarbeiter und verweist gerne, wie Tata Steel Gewerkschaftssekretär S.N. Singh das einst tat, auf dauerhaften Betriebsfrieden. Wir glauben nicht an Streiks und Aussperrungen, sondern an Gespräche. Seit einer Vereinbarung von 1956 haben wir Lösungen für alle Probleme am Verhandlungstisch gefunden, auch wenn das lange dauern kann. Zuletzt aber gab es dann doch ein paar Schlagzeilen, die Tata gerne vermieden hätte. Bei der Vergabe wichtiger Mobilfunklizenzen, so die Anschuldigungen, soll der Konzern die Politik auf unzulässige Weise beeinflusst haben. Ermittler suchen Beweise in dem Skandal, der beileibe nicht nur Tata betrifft und in dem noch herzlich wenig aufgeklärt ist. Fest steht, Tata hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Konzern von Weltrang, zu einem Global Player entwickelt. Der Chef des Familienunternehmens Ratan Tata weitete die Operationen auf mehr als 80 Länder aus, kaufte etwa die britische Teelegende Tetley sowie die Traditionsautomarken Jaguar und Land Rover. Die Geschichte wird einmal beurteilen, ob wir mutig oder dumm waren, sagte Firmenchef Ratan Tata, einmal mit Bezug auf das erste vollständig in Indien entwickelte Auto, den Tata Indica. In dem Fall war Tata ganz sicher mutig. Wie in so vielen anderen auch. Im Fall des Autowinzlings Nano allerdings lässt sich das derzeit tatsächlich noch nicht beurteilen.
Karl Küstner aus Neu-Delhi. Wir bemerken, auch die wirtschaftlichen Machtzentren der Erde sind in Bewegung. Sie verschieben sich. Die alten, Europa und USA, sind auf dem absteigenden Ast. In den alten Machtzentren aber sitzen die Regulatoren und die Eingreiftruppen des Weltmarktes und des Finanzsystems. Und die sind so organisiert, wie das die US-Amerikaner, die Sieger des Zweiten Weltkriegs 1944, gewünscht haben. Detlef von Larcher, Finanzmarktexperte der globalisierungskritischen Organisation ATTAC. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ich habe die Frage eben schon einmal gestellt, brauchen wir den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank überhaupt?
Ich glaube, in der Sendung ist ziemlich klar geworden, was die Rolle von IWF und Weltbank sind, nämlich die alten Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Und die Auflagen, die der Internationale Währungsfonds für seine Hilfen an den zu helfenden Staaten macht, sind ja kontraproduktiv. Das ist ja ziemlich deutlich geworden, sowohl in Griechenland als auch ganz am Anfang mit den Rezepten, die der IWF da immer ausgibt für die Länder. Und deswegen, glaube ich, müssten wir ein ganz anderes Welthandels- und Weltfinanzsystem haben. Es hat ja, als der IWF und die Weltbank im Zusammenhang mit Bretton Woods gegründet wurden, gab es ja einen ganz anderen Plan von Keynes, den sogenannten Bancorp-Plan. Dabei wäre es um eine um eine Ausgleichsunion gegangen und um eine Verrechnungseinheit, um den Bankor, also eine Währung, die nicht in irgendwelchen Taschen landet, sondern einfach eine Verrechnungseinheit, um das notwendige Geld für den Güterhandel herzustellen.
Also es geht um John Maynard Keynes, den berühmten Ökonomen aus England. Und seine Idee kam aus England, aber gesiegt haben in Bretton Woods 1944 die Amerikaner.
Genau, weil die stärkste Macht waren und weil die auch im Weltkrieg ja am wenigsten gelitten hatten. Insofern konnten sie sich doch ohne Probleme durchsetzen.
Und sie wollten
der Punkt ist, dieses auf die Leitwährung Dollar geschützte System hat ja dazu geführt, dass es ein ungeheures Ungleichgewicht gibt zwischen dem Riesendefizit in den USA beispielsweise und den Überschüssen in China. Und das destabilisiert natürlich Handel und die Finanzwirtschaft. Und was ja auch rausgekommen ist, der IWF hat ja nicht verhindern können, die Weltfinanzkrise, die wir ja jetzt gerade wieder haben, haben sie gar nicht mal gesehen. Und das sollte ja eigentlich deren Aufgabe sein. Und ich sage, würden wir ein modernes Bankorsystem installieren, wobei man dann über die Übergangsmöglichkeiten natürlich lange diskutieren kann, wie das zu machen ist, dann hätten wir diese Krise nicht gehabt, denn es hätte nicht diese Unmengen an Geld auf den Kapitalmärkten gegeben, die überhaupt keine Entsprechung mehr zur Güterwirtschaft
haben. Das heißt, dann müssten aber die Überschussländer und die Defizitländer etwas tun. Die müssten dann früher reagieren, die müssten dann Ausgleichszahlungen leisten, um den Ausgleich, um den es ja John Maynard Keynes ging, auf dem Weltmarkt daherzustellen.
Ganz genau. Und das Entscheidende ist eben, dass man nicht nur von Defizitländern Veränderungen verlangt, sondern auch von Überschussländern.
Das heißt auch von Deutschland zum Beispiel?
Auch von Deutschland, ganz genau. Also wenn ein Land zu hohe Überschüsse erzielt, dann werden diese Überschüsse sanktioniert. Das heißt, es muss eine Strafe bezahlen, nicht? Und insofern werden dann die potenziellen Überschussländer daran interessiert, nicht zu viel Überschuss zu machen, nicht?
Das heißt, das ist ja etwas, was gerade vor kurzem, als die Jahresbilanzen gezogen worden sind, Deutschland und China vorgeworfen worden ist. Ihr macht zu viele Exporte, ihr macht die anderen arm und euch reich. Das kann so nicht weitergehen. Ihr müsst etwas tun, ihr müsst den Binnenmarkt stärken zum Beispiel, also euren eigenen Markt aufbauen. Das heißt, man diskutiert das ja schon.
Es wird diskutiert, aber die Politik zieht ja keine Konsequenzen. Also wenn Sie die deutschen Politiker hören, jedenfalls die Regierungspolitiker hören, dann sagen die ja eher, die anderen Länder müssen uns nacheifern. Wir sind das Musterland und alle sollen so werden wie wir. Und es wird überhaupt nicht gesehen, dass zu einem Außenhandelsüberschuss natürlich ein Minus auf der anderen Seite gehört. Sonst wird es keinen Überschuss geben.
Detlef von Larcher, dann, wenn man Ihnen folgen würde, dann bräuchten die Regierungschefs sich jetzt nicht hinter verschlossenen Türen Nachfolger für den inhaftierten Dominik Strauss-Kahn ausdenken. Wir schaffen langfristig den IWF und die Weltbank ab und bauen eine ganz neue Finanzmarktordnung. Wahrscheinlich wird es irgendwann so kommen müssen und wir brauchen dann ein neues Bretton Woods, was wo ganz anders stattfinden könnte.
Genau so.
Recht herzlichen Dank. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben sollten, den Tag gibt es zum Nachhören bei www.hr2kultur.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen oder Sie folgen uns bei Twitter. Dann wissen Sie auch, was wir am nächsten Tag alles anstellen wollen. Dort sind wir der Tag in einem Wort. Tschüss, bis morgen.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist anders. Jeden Tag.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.